Wir machen doch jetzt immer so eine Serienempfehlung. Wir haben aufgehört mit der Klinik, wie hieß das noch?
Schwarzwaldklinik,
genau. Und jetzt, meine lieben Hörerinnen und Hörer, kommt die Serienempfehlung. Folgender Jingle. Ding, ding, ding.
Eigentlich könnten wir jetzt ja auch wieder auf die Schwarzwaldklinik hinweisen, denn jetzt haben wir wieder einen Spieler in der dritten Liga, der so heißt, weil es die Schwarzwaldklinik, beziehungsweise weil es Klaus-Jürgen Wusso gegeben hat.
Kennst du das?
Kennst du die Geschichte nicht?
Der Vater war in Albanien so ein Fan von der Schwarzwaldklinik.
Ja, ja, klar. Klaus Jasula. Ja,
Klaus und Jürgen.
Und es gibt auch einen Brinkmann bei Hansa Rostock.
Ja, aber Klaus-Jürgen Wusso, deshalb hat er seine beiden Söhne.
Ich weiß.
Jürgen Jasula.
Ich wollte doch noch über Yellowstone sprechen.
Und du meinst, Daniel Brinkmann heißt auch so mit Nachnamen wegen Professor Brinkmann?
Ja. Genau, ja, davon kann man ausgehen. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber warum fummelt der Janik? Ich hab doch hier, jetzt seid ihr wieder nicht drin.
Janik macht, macht Technik. Hier die Technik.
Ja, aber jetzt bist seid du hier drin. Im Bild. Da müssen wir schon so ein bisschen.
Wir filmen uns. So, liebe Freunde, also jetzt wollte ich sagen, schaut euch die Serie Yellowstone an. Das ist einfach nur geil.
Tolle
Bilder. Hat sie jetzt gerade angefangen. Ich bin in den letzten Zügen, habe noch 5 Folgen der letzten Staffel vor mir und es ist einfach nur herrlich.
Janik? Breaking Bad soll auch nicht schlecht sein.
Lost.
Prison Break.
Alf.
Ja. Welche
die Serie? Wiechert von nebenan.
Welche Serie hast du zuletzt gebinged, Veggie?
Die FC Hollywood. Ja,
habe ich auch gesehen.
Auch super.
Sensationell.
Richtig gut.
Also ja.
FC Hollywood, geht es da über 60 Blunzi. München?
Ich bin großer Fan von Blunzi.
Kennst du Blunzi Ruina? Klar kenne ich Blunzi Ruina. Ich bitte dich, Legende. Da müssen wir gar nicht drüber reden.
Auch sensationell geschnitten. Also das ist
vom Kollegen Markus Braukmann kenne ich sehr gut.
Also Bild- und Tonfabrik.
Ja, richtig guter Mann.
Big Props, wirklich. Ich habe selten wieder so eine, das auch so reingesuchtet und die ganzen Bilder, also diese Archivarbeit, die dahinter steckt, auch Wahnsinn.
Vor allem, guck mal, das ist noch keine 30 Jahre her. Das sieht aus, auch von den Trainingsanzügen und den Trikots, ne? Das sieht aus wie aus einer anderen Zeit, oder?
Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich werde mir auch anschauen. Ich habe aber zum Beispiel auch noch gar nicht die Wagner-Doku gesehen. Ich habe das Gefühl, ZDF-Mediathek ist ja das neue Netflix, oder? Was da abgeht mittlerweile.
Eine Doku über mich gibt es die schon, oder?
Ja,
was?
Die Wagner. Die Wagners. Ja. Was wollte ich noch sagen?
Das würde auch gut funktionieren, glaube ich.
Ja. Stell dir mal vor, Thomas Wagner wird ein Jahr lang mit einer Kamera begleitet. Ich meine, danach kannst du im Prinzip aufhören, aber das wird sicherlich gut bezahlt und dann kannst du dich absetzen nach Brasilien.
Du hast ja am Wochenende ein bisschen hinter mir hergedreht.
Genau. Ich habe am Wochenende gedreht, mehr dazu später. Ich sag nur, wir waren in Hamburg und was in Hamburg passiert, das hören wir gleich in der besten Folge aller Zeiten.
Wollen wir über Fußball reden?
Hau rein.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Grüß Gott und Servus, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge 62 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Wenn ihr übrigens mal hierher kommen wollt, kommt nicht mit dem Auto, denn das ist der beschissenste Ort auf der ganzen Welt, um einen Parkplatz zu finden.
Da bin ich bei dir,
oder?
Ich bin gerade 4-mal ums Carré gefahren. Es gibt ja hier noch nicht mal so die Dinger, du weißt normal in Köln, da kannst du dich hinter so ein Schild stellen, da passiert jetzt eine Stunde nichts. Also wo der wohnt, das ist die Hot-Volée hier, Hahnwald, Lindenthal, ne? Muss man sagen, schwierig.
Aber du warst doch um 5 Uhr schon wach, hättest du mit dem Fahrrad kommen können.
Ja, ich war ja dann erst joggen. Dann habe ich meinen Eier-Podcast aufgenommen und jetzt bin ich hier. Ich habe schon einiges gemacht.
Der Wagnerische Triathlon am Montagmorgen.
Ja, all das zu sehen in der Doku. Der Wagner in der ZDF-Mediathek. Nein, natürlich in der Magenta-Megathek. So ist es ja richtig.
Wir sitzen alle zusammen am Tisch in den Straßburger Studios. Das ist hier die Runde am Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Ui. Und wir beginnen mit dem Joe Biden von 4:3. Geht wahrscheinlich auch erst mit 82 in Rente. Und sein letztes Interview dann ist mit dem dann 50-jährigen Bundestrainer Florian Wirtz. Hier ist Thomas Wagner.
Danke, schönen guten Morgen.
Der nächste in der Runde ist der amerikanische Traum von 4:3. Vom Trikotwäscher zum Millionäre kommentieren. Er hat das Lieblingsessen der Amerikaner ja auch im Namen. Hier ist Christian Straßburger.
Hello again.
Und da, wo der nächste wohnt, ist nicht das Weiße Haus, sondern das Weiße Haus. Die menschgewordene Unabhängigkeitserklärung, das Oval Office von 4:3, Yannick Barkic.
Ach, wunderschönen guten Morgen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du sagst, ich wäre Elon Musk, aber...
Nee, du bist der Al Gore. Ja. Das ist ja so ein guter Mensch, ne? Der es nicht ganz bis ins höchste Präsidentenamt geschafft hat, aber alle würden sich wünschen, dass er Präsident geworden
Man
wäre.
Man sagt doch, der wurde beschissen.
Ja, ja, klar. Aber, ja. Er hat ja auch mehr Stimmen geholt damals als Bush.
Genau.
Und aber durch dieses komische Wahlsystem hat das nicht gereicht.
2000
war so das wie bei Hillary, ne? Hm? Hillary hatte da auch mehr Stimmen als Donald Trump.
Hillary, ja.
Wer bist du denn dann eigentlich in der US-Politik, Tobi?
Ich wäre bei Arnold Schwarzenegger.
Der war aber kein Präsident.
Ja, aber der hat zumindest Governor. Mal Governor von Kalifornien, ne?
Hat Marilyn Monroe heute Morgen für dich gesungen? Hello, Mr. President.
Hat die für, ach ja, dafür kennen die gesungen.
Ja, die hatten ja angeblich eine Affäre sogar. Ah, oh Gott, Gottes Willen. Tobi, was ist denn los hier?
Jetzt ist er aufgeregt.
Jetzt ist mir der Kaffee umgefallen. Mensch, sowas Blödes aber auch. Ach Mensch, hätte ich eher einen Parkplatz gefunden, wäre das nicht passiert. Sorry, tut mir leid.
Also, Tobi wirkt heute Morgen das erste Mal, seit ich ihn kenne, ein bisschen angespannt.
Also, um euch mitzunehmen, mir ist jetzt tatsächlich gerade hier die Kaffeetasse umgefallen.
Können wir das mal filmen als Insights, lieber Yannick?
Nee, die Zeit.
Eine umgefallene Kaffeetasse, denke ich, hat jeder schon mal gesehen in seinem Leben. Blöd halt, wenn noch was drin war in der Kaffeetasse.
Es gibt jetzt auch keinen neuen.
Das Wichtigste ist, die Technik ist nicht ruiniert. Ja. Jetzt kommt das Foto natürlich ein bisschen spät, jetzt wo alles aufgewischt ist.
Aber gut, man sieht, Strassi wischt noch.
Das erste Mal übrigens in dieser Wohnung.
Könnte ich noch einen Kaffee haben?
Yannick, das sieht für mich hier so ein bisschen aus wie in der Eilenriede.
Na, ich bin ja sehr monkig und sobald das hier unaufgeräumt ist, kriege ich schon Paras.
Dann lass uns mal wieder einen roten Faden in das Konzept bringen. Wir wollen natürlich heute in dieser Folge ausführlich noch über den Münchner Löwen sprechen. Da sind wir mit einem Ohr auch an der Lage. Da könnte sich ja irgendwie möglicherweise auch was tun. Wir befinden uns jetzt am Montagvormittag, es ist kurz nach 10. Wir warten da auf Infos und sprechen gleich drüber. Beginnen aber mit dem, wo ihr gestern wart, Strassi und Veggie. Ihr wart ja beim Westschlager in Aachen. Alemannia schlägt RWE mit 2:0 vor über 30.000 Zuschauern. Wahnsinnsatmosphäre. Und es war das drin, was wir uns vorher erhofft hatten?
Ich möchte jetzt aber gar nicht dich, ich wollte noch ein bisschen Speck da dran machen. Die Leute denken jetzt zu Hause, wieso warten wir denn auf die Löwen? Also es ist ja deswegen, weil wir die Information haben, dass Yannickis gleich entlassen wird. Und vielleicht gibt es das dann gleich offiziell. Ich glaube, wir können auch schon ein bisschen spekulieren, Yannick, wer sein Nachfolger wird. Man hört hier ja schon Dotchev, der will aber zu viel.
Also Uli Kellner schreibt ja ganz viel für alle möglichen Münchner Tageszeitungen und für den Kicker. Ist auch immer interessant, dass das überall sein Name drunter steht und er zitiert sich dann sozusagen immer selber. Aber er ist schon sehr gut informiert. Also Dotchev ist auf jeden Fall in der Verlosung gewesen, soll es aber nach unseren Informationen eben nicht werden. Und Patrick Glöckner soll es wohl dann letztendlich werden. Am Ende scheitert es dann wohl an der Vertragslänge.
Genau, die Löwen wollen sozusagen einen Retter. Dotchev wollte 1,5 Jahre. Und das, was wir gehört haben, ist, dass Glöckner ein halbes Jahr unterschreibt, dann wahrscheinlich aber mit Option oder sowas. Ne?
Wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, ist das ja vielleicht auch alles schon in der Welt. Deswegen gleich in aller Ausführlichkeit auch nochmal einen Blick auf das Spiel gegen Saarbrücken. Da hören wir nochmal unseren lieben Freund und Kommentator Alex Klich, der da war. Aber jetzt erstmal zu gestern, zu Aachen gegen Essen. Also ein Spiel, auf das wir uns sehr gefreut haben, weil ja mehr Wucht geht ja wahrscheinlich gar nicht. Wie war es denn wirklich dann auch im Stadion?
Also wir hatten das Vergnügen, am Samstag privat im Stadion beim HSV gegen Köln zu sein. Neben all dieser Scheiße, die da auf dem Kiez passiert ist, war es im Stadion wunderbar von der Atmosphäre, muss man sagen. Und ich würde gestern sagen, Essen gegen in Aachen, es waren über 30.000 da, also für Drittliga, man hat sich gefühlt wie in einem Bundesliga-Stadion. Das muss man wirklich sagen. Es war laut, es hat geprickelt. Die einzigen, die mit dieser Atmosphäre umgehen konnten, war Alemannia Aachen. Also wirklich, die kamen raus und man hatte das Gefühl, die wollten die auffressen, die waren wach, die haben die Zweikämpfe gewonnen. Ja, und Rot-Weiß Essen ist für mich seit gestern, muss ich sagen, ein ganz, ganz großes Rätsel. Wenn man 4 Wochen Vorbereitung hat, wenn man so viel Positives aus der Mannschaft hört, vom Umfeld, vom Trainer und dann so eine Leistung wie gestern anbietet, wo wir wirklich sagen müssen, die Bank war das Aktivste eigentlich von Rot-Weiß Essen. Das war gestern erschreckend. Ich fand auch das Interview vom Kapitän erschreckend hinten raus, weil das war für mich jetzt schon die pure Phrasendrecherei irgendwie. Und das gegen Alemannia Aachen, die wir zwar loben können, die das aber mit solidem Drittliga-Handwerk gestern gemacht haben.
Ja, also was soll man dazu noch hinzufügen? Aachen hat Powerfußball gespielt. Aachen hat im Prinzip das gespielt, was Rot-Weiß Essen spielen will, es aber nicht kann aus unterschiedlichsten Gründen. Die Aachener, das hatte ja auch Backhaus nochmal vorher gesagt, haben ein großes Problem, was die Abschlüsse angeht. Das hatten wir gestern auch gesehen. Also wenn sie da besser wären und Golz nicht so einen tollen Tag gehabt hätte, dann wäre das auch noch deutlicher ausgefallen. Das gehört ja zur Wahrheit noch dazu. Getragen von einem sensationellen Publikum. Die Essener waren auch lange mit ihren 3.500 wirklich stimmungstechnisch die einzigen, die da irgendwie geglänzt haben. Es ist friedlich geblieben alles.
Außer der die Sitzschale geworfen hat.
Genau, einer hat eine Sitzschale. Ja gut, aber jetzt, die sind da, ist ja Gaga.
Und wahrmachende Spieler. Also.
Und Aachen hat das Ding sowas von verdient gewonnen. Das war wirklich wenn man ans Tor von Heinz denkt, ne, das ist ja Wahnsinn, der hat seit August nicht getroffen, kriegt da einen Weltklasseball von Castelle. Das habe ich danach gehört, das wusste ich nicht, dass der Castelle ausgesprochen wird. Schön in den Lauf, Heinz, toller Abschluss, da kann Golz dann auch nichts machen. Das 1-0 nach Ecke, Šepanić, sein erster Ballkontakt nach Einwechslung, also es hat im Prinzip alles gepasst. Ich war sehr beeindruckt von der Alemannia.
Ich habe mir das gestern Abend oder gestern Nachmittag ganz genüsslich angeschaut auf der Couch, habe mich vorbereitet, Viertel nach vier, ich war so richtig heiß und habe mich dann gefreut, als ich euch beide dann sehen konnte und war auch sehr überrascht, beziehungsweise ich habe mir sogar vorher noch Dresden angeschaut, also ich habe einen ganz langen Drittligatag gemacht und da war das Niveau schon besser bei dem Spiel Dresden gegen Viktoria Köln. Ich war schon ein bisschen erschrocken, auch aufgrund der Rasenthematik in Aachen. Ein tolles Fußballspiel war es im Grunde genommen nicht, Stimmung überragend. Und ich habe mir dann jetzt im Anschluss einmal die Watz durchgelesen und die ganzen Pressemitteilungen und habe mir so ein paar Stichwörter mal aufgeschrieben. Offenbarungseid, Debakel, Bankrotterklärung. Das sind so die Begriffe, mit denen die Watz aktuell heute so rauskommt. Ich finde, es trifft es auf den Punkt, muss man leider so sagen. Ich glaube, Uwe Koschinat ist selber auch davon überrascht, wie wenig Resilienz seine Mannschaft hat. Also man hat irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist gar nicht bereit für diesen Abstiegskampf, was mich dann schon überrascht. Weil es eben so Spieler gibt wie Michael Schulz, von dem ich eigentlich schon erwartet habe, dass der auch so eine Mannschaft führen kann. Und von dem Interview, was du eben angesprochen hast, Veggie, war ich auch sehr, sehr überrascht, weil er eigentlich schon immer ein Mann klarer Worte war. Und deswegen wundert es mich, dass er das nicht so klar und deutlich angesprochen hat, wie es eben Uwe Koschinat angesprochen hat.
Aber ich glaube, da muss man vielleicht den Schulz auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, all das, was er hätte sagen wollen, hätte ihm einiges gekostet. Und da hätte er vermutlich auch öffentlich als Kapitän seine Spieler anzählen.
Und er kam direkt aus der Fankurve. Die wurden ja dann auch richtig schön angemacht von ihren Fans. Danach paniert, ja. Ich möchte dazu noch eins sagen, weil ich es gestern mir auf der Heimfahrt mit Strassi auch überlegt habe. Das spricht eigentlich dafür, was wir hier schon häufiger mal angesprochen haben. Ich glaube, man hat zu Beginn der Saison den personellen Umbruch unterschätzt. Man hat geglaubt, man kommt in dieser Saison durch. Ich finde, und das habe ich am zweiten Spieltag schon gesagt, dass viel zu viel Aderlass da war und die Qualität nicht so gut war. Jetzt hat man ja nachjustiert. Also Jasula, wenn du hörst, was die alle von dem erwarten, dann denkst du, die haben Messi eingekauft. Also ich halte viel von Jasula, aber der kann ja das Ding auch nicht alleine aus dem Dreck ziehen. Ne?
Und man muss sagen, er hat gestern nicht gespielt.
Genau, er war krank. Martinovic hat gestern gespielt. Da hast du auch noch gesehen, das braucht vielleicht auch noch ein bisschen was. Und jetzt ist für mich halt die Frage, wie bist du jetzt ausgerichtet für die Rückrunde. Bei Marco Antwerpen weißt du, jeder Spieler in Osnabrück weiß, der kommt die Kabine rein, du weißt, okay, das wird jetzt ein halbes Jahr richtig schlimm, das mit Schmerzen, aber wir retten uns am Ende. Und da musst du mal sehen, wie es weitergeht. Also der hat auch diese Autorität. Wenn Antwerpen da ist, weißt du als Spieler, es ist 11:55, aber wir schaffen es noch. So. Und auf der anderen Seite kommt Uwe Koschinat, wir haben uns hier darüber unterhalten, wie viel Sinn macht das? Ich bin mir nicht sicher. Vermittelt Rot-Weiß Essen, naja, wir haben jetzt unsere personellen Dinge korrigiert, es sind nur 4 Punkte. Wir spielen jetzt eine ganz normale Rückrunde und dann kann Uwe was aufbauen, was er sicherlich auch schon gezeigt hat bei Stationen. Oder ist es doch Abstiegskampf, denn dann käme unsere Frage wieder auf, ist er dafür der richtige Mann? Denn ich glaube, er will ja schon, wie bei Fortuna Köln, Sandhausen und auch in Saarbrücken, wo es eine Übergangssaison war, er will dann schon irgendwie langfristig seine Art von Fußball reinbringen. Aber wenn ich das gestern gesehen habe, habe ich nicht den Eindruck, dass da jeder kapiert hat, dass das Existenzkampf ist.
Also das, was du gesagt hast, muss man unterteilen, glaube ich. Das erste ist Jasula. Da muss man wirklich mal reinhören. Ne? Also der hat nicht eine Sekunde ein Pflichtspiel absolviert für Rot-Weiß Essen. Und Schulz und Koschinat im Interview, es sind ja auch nur die zwei, die wir gehört haben, haben schon auf ihn verwiesen. Das ist eigentlich nicht möglich. Das kann nicht sein. Also das ist ja nicht, natürlich ist das ein zentraler Spieler, wie Šapina einst war. Und das ist einer, der da wichtig sein wird. Aber das ist ja nicht, das kann ja nicht wahr sein. Wenn der meinetwegen schon 100 Spiele gemacht hat oder in der Hinrunde und man hatte gesehen, welche Stabilität dann wegbricht, dann kann man darüber reden. Das zweite ist, Uwe Koschinat hat eine Außenlinie, hat wirklich versucht, Power und Energie reinzubringen. Aber es kam einfach nicht an. Entweder waren die taub auf zwei Ohren oder sowas. Also er hat wirklich alles versucht und man hat einfach gemerkt, er war gestern konsterniert. Der hat sich gedacht, leck mich am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Was ist denn hier
leck
los?
Leck mich fetsch.
Leck mich fetsch. 4 Wochen Vorbereitung, Winter alles gut, Neuzugänge, Stimmung. Die Essen-Fans waren mit 200 Fans im Trainingslager. Die haben gedacht, jetzt packen wir's. Und dann in so einem wichtigen Spiel in Aachen gibst du dir diese Blöße. Die haben ja nach 70 Minuten aufgehört zu supporten. Die waren konsterniert. Die haben gar nichts mehr gesagt, die Fans. Das kann ich auch verstehen.
Und Aachen muss man natürlich ein großes Kompliment machen, so ein Spiel dann zu ziehen. sensationell. Die stehen richtig gut da jetzt, auch mit richtig gutem Selbstbewusstsein jetzt zum Start ins neue Jahr. Was Besseres kann ja nicht passieren, als Essen zu schlagen im ersten Spiel.
Und eins noch vielleicht, weil wir haben jetzt Zeitdruck. Wenn du einkaufst bei Aachen, die haben ja nicht so viel Kohle. Die haben vom HSV einen geholt, die haben Castelle geholt, Wiebe, der war vereinslos. Dieses Tor zum 2-0, also dass Alemannia Aachen so ein Tor schießen können. Dieser Pass ist, und Heinz, also dem hab ich, für den habe ich mich auch gefreut, weil der dieses Jahr echt einen schweren Stand hat. Also ich fand das... Das war die Sahne drauf.
War ein Big-Point-Spiel für Aachen, ganz klar. Also wir haben ja alle durchgerechnet, hätte die das heute verloren oder gestern, dann wäre es ganz eng gewesen. Und so hast du jetzt 9.
11 Punkte vor Essen.
11 Punkte sogar, ja gut, das ist jetzt, du hast jetzt erstmal so gefühlt 8 Spiele Ruhe.
Genau.
Und das Erste, was mir auch noch aufgefallen ist gestern, ich wusste nicht, ob ihr das wisst, die haben ja tatsächlich einen Kartoffelkäfer als Maskottchen. Das lief darum. Habe ich gedacht, das ist aber so die, die kranke Schwester von der Biene, vom BVB. So sieht's
aus.
Und
für die, die es nicht wissen, 1953 haben die beiden im DFB-Pokalfinale gegeneinander gespielt. Sieg für Rot-Weiß Essen, Torschützen Jupp Derwall, der Ex-Bundestrainer, Penny Islacker, die Legende, und Helmut Rahn, die uns 54 zum Weltmeistertitel geschossen hat. Da war ich 3 Jahre alt. So,
4:3 History, auch für unseren Gast, Veggie. Du hast es gesagt, die Zeit drängt ein bisschen. Wir wollen nämlich mit einem sprechen, der in ganz anderen Tabellensphären unterwegs ist, denn wir haben jetzt einen Tabellenführer bei uns in der Sendung. Hey. Vom FC Energie Cottbus, Maximilian Kraus ist uns zugeschaltet. Hallo Maxi, grüß dich.
Servus, grüße euch.
Mach doch die Heizung an, dann brauchst du die Mütze nicht.
Boah, du, wir müssen sparen, ne? So viel Prämie haben wir nicht gemacht in den letzten Wochen.
Das glaube ich nicht. Dann hast du aber schlecht verhandelt.
Ja, richtig.
Wie ist heute am Montag? Habt ihr frei bekommen als Belohnung für den Sieg in Bielefeld oder wie ist die Lage?
Ja, wir haben tatsächlich heute frei. Das ist aber bei uns immer so oder bei ganz vielen Vereinen, dass du am zweiten Tag nach dem Spiel dann frei hast, den freien Tag, und dann morgen starten wir wieder mit einer Doppeleinheit rein.
Aber man muss ja sagen, das habt ihr euch auch verdient. Also ich gehöre natürlich auch dazu, man schaut auf Energie Cottbus und denkt sich so, mein lieber Scholli, wie geil ist das denn, was sie da für Fußball spielen? Also das ist teilweise echt schon sehr beeindruckend. Die Punkteausbeute ist es auch. Aber dann sagt man sich natürlich, so jetzt guckt man mal, Rückrunde, ne? Sind die da stabil? Schaffen die das? Und dann gewinnt ihr einfach in Bielefeld, mir nichts, dir nichts, 2-0. Wird dir da langsam auch irgendwie so schwarz vor Augen, weil das ist ja Wahnsinn.
Also ich muss sagen, ich war auch überrascht, wie souverän wir das Ding da gewonnen haben. Weil ich mir davor auch schon gedacht habe, in Bielefeld, schwerer geht's ja kaum, gleich als Kaltstart in die Rückrunde. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir es so souverän schaukeln, aber dass wir jeden schlagen können, das haben wir inzwischen gemerkt in der Hinrunde.
Mittlerweile seid ihr ja nicht zum ersten Mal Tabellenführer, aber ihr gebt euch ja immer noch als Aufsteiger. Inwiefern ist vielleicht der Anspruch bei euch in der Mannschaft so ganz intern auch schon ein bisschen gewachsen, beziehungsweise wie lange kann man diesen Status eigentlich noch aufrechterhalten?
Ja, also ich denke, wir tun immer gut daran zu betonen, wo wir herkommen, weil wer ein paar Jahre lang dann in der Regionalliga auf teilweise wirklich Sportplätzen gespielt hat, der weiß ganz genau, dass so eine Drittligasaison schon was Besonderes ist als Aufsteiger. Und ich glaube, das ist bei uns immer noch im Hinterkopf, egal auf welchem Tabellenplatz wir stehen. Und ich bleibe wirklich dabei. Wir brauchen wirklich noch 9 Punkte bis zum Klassenerhalt. Ich habe in dieser Liga schon alles gesehen, was da passieren kann. Und dann können wir ja mal weiterreden und sagen, wir wollen so weit wie möglich oben mit dabei bleiben. Aber also Demut und Bescheidenheit, das steht uns, glaube ich, am besten.
Maxi, ich habe euch damals in Osnabrück, war ich mit Strassi das erste Mal gesehen. Da haben wir noch ein bisschen gewitzelt mit dem Kollegen Thiele. Und dann sind wir nachher auf dem Rückweg in der Autobahn im Auto gesessen. Da habe ich gesagt, also wie die spielen, die bleiben bis zum Schluss oben dabei. Das kann man sogar hier nach. Das ist jetzt nicht irgendwie da rumgelabert.
Wir schauen gleich ins Archiv.
Wir schauen gleich ins Archiv. Ich kann mich auch erinnern, damals hast du ein Riesenspiel gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, diese Spielfreude, die war greifbar. Wenn ich jetzt in der Kabine sitze, du sagst es selber, Bielefeld, du guckst auf die Vorrunde und denkst, ey, wir haben vielleicht wirklich eine Chance. Wie schafft ihr das Ganze so in der Mannschaft hochzuhalten, auch dieses Selbstbewusstsein, ohne von diesem Druck erschlagen zu werden? Ey, wir haben vielleicht eine historische Chance, diesen Verein zurück in die zweite Liga zu bringen.
Ich glaube, also diese Spielfreude, diese Lockerheit, die wir haben, das hast du völlig richtig angesprochen. Das ist ein zentrales Element gerade, was uns so stark macht, weil wir halt einfach das Positive gerade mitnehmen. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man jetzt den Fokus drauf legt, was man erreichen kann, was man positiv alles gewinnen kann und nicht irgendwie, was auf dem Spiel steht, was man verlieren kann, welcher Druck herrscht und so weiter, sondern wenn man den Fokus wirklich nur darauf legt, was man alles gewinnen kann, Jürgen Klopp hat das mal gesagt, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und dann hat man auch viel Spielfreude auf dem Platz.
Aber du musst dich auf jeden Fall mit deinem Trainer nochmal besser abstimmen, weil du hast eben gesagt, ihr braucht noch 9 Punkte für den Klassenerhalt und wenn es nach seiner Rechnung geht, sind es nur noch 6. Also er spricht immer von diesen 46 Punkten. Ne, du hast wahrscheinlich 3 aus Bielefeld vergessen. Die, genau.
Ja. Richtig, stimmt. Ich dachte, es war noch ein Fieberzaum, dass wir auf der Alm gewonnen haben, aber...
Nein, es war Realität. Ich war auch da am Samstag, ich war auch wirklich beeindruckt von euch und habe ja auch mit Pele gesprochen. Und der Moment wird natürlich irgendwann kommen, wenn ihr tatsächlich den Klassenerhalt gesichert habt, dann werdet ihr diese Rolle des Aufstiegsfavoriten nicht mehr los. Wie sehr haben euch die letzten Jahre jetzt aber auch so ein bisschen Bestätigung gegeben, ja, es ist wirklich möglich, weil ständig marschieren ja die Aufsteiger durch. Also es ist auch nochmal so ein Anschub, der einem sagen kann, natürlich, das kann funktionieren. Nächstes Jahr zweite Liga mit uns, warum nicht?
Ja, also... Wir sind jetzt wirklich kein Team, das die ganze Zeit nur den Aufstieg im Kopf hat oder das viel darüber redet und so weiter. Also andererseits reden wir auch nicht viel über diese 46 Punkte. Die sind zwar unser Ziel, aber das ist jetzt kein großes Thema in der Kabine, sondern, und ich glaube, das macht uns so stark. Wir kommen einfach zum Training, wir geben Vollgas, jeder haut alles rein, aber über größere Dinge machen wir uns gerade keine Gedanken. Und vielleicht ist genau das der Punkt, der uns aktuell diese dringend benötigte Lockerheit auch gibt. Natürlich sind wir Sportler und wollen so lange wie möglich oben mit dabei bleiben. Und mir ist nur wichtig, dass man, und das hoffentlich auch mal den Fans in der Lausitz zu sagen, sollte es dann mal eine Niederlagenserie geben, und das kann jederzeit passieren in dieser Liga, jederzeit, ja, dann sollte man aber auch nicht enttäuscht sein. Und wenn das nicht der Fall ist, so, dann kann es uns weit tragen.
Ich habe eine Frage. Ich war da ich ja mit Abstand hier der Gesichtsälteste bin, ich war schon zu Bundesliga-Zeiten in Cottbus, damals Ede Geier, die Bayern geschlagen und sowas. Da war es immer so, die Spieler haben in so einer Siedlung alle gewohnt, weil das war ja so eine Multikulti-Truppe damals in Cottbus. Du bist ja gebürtiger Bayer, ich glaube sogar Oberfranke, aus der Nähe von Hof. Ne? Also da muss man immer vorsichtig sein, Bundesland Bayern, aber die Franken sind natürlich sehr stolz und die Oberpfälzer ja auch. Wie ist es denn jetzt für dich in Cottbus? Was macht man da so als junger Held der Stadt? Da gibt es ja dieses riesen Saunaparadies, Tropic Islands oder wie das heißt. Trefft ihr euch in der Stadt? Seid ihr da Volkshelden? Ich weiß immer, dass das was ganz Besonderes damals war, dass die Spieler fast auf Händen durch die Stadt getragen wurden.
Also wenn ich das zum Beispiel mit Jena vergleiche, da ist tatsächlich ein Riesenunterschied in Cottbus. Man wird deutlich öfter erkannt in der Stadt. Wenn man einkaufen geht, gratulieren einem die Leute, aktuell natürlich, ne? Kann natürlich sein, wenn es schlecht läuft, hauen sie einem auf den Kopf. Die Leute fiebern mit. Das ist eine extreme Verbundenheit zu spüren in der Stadt und im Verein. Und das, glaube ich, macht die Lausitz auch so besonders, dass der FC Energie halt einfach deren Stolz ist, ja.
Und man merkt ja auch, dass du dich da ziemlich wohlfühlst, machst ja auch eine Top-Saison, hast Top-Werte, sicherlich auch angeleitet von einem, über den man natürlich sprechen muss, wenn es über Energie Cottbus geht, den Coach. Wie sehr würdest du dir denn wünschen, dass er das auch bleibt? Weil das ist ja noch nicht klar, ne? Ob er vielleicht Sportdirektor wird oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, du willst ihn als Trainer behalten.
Definitiv, also ich bin ein Riesenfan von ihm. Hat mich auch als eine seiner tragenden Säulen dann dort installiert. So dementsprechend ist da ein großes Vertrauensverhältnis da und das heißt natürlich, dass ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass er weitermacht. Aber er soll auf sich hören, er soll drauf hören, ob er weitermachen will. Er hat ja schon mal gesagt, dass das Tagesgeschäft natürlich viel Stress auch für ihn selbst heißt. Er hat dann gemeint, dass man sich da breiter aufstellen muss. Da sind wir auch gerade dabei im Trainerteam und so weiter. Und wenn man ihm da irgendwie entgegenkommen kann, sollte man das aus Vereinssicht meiner Meinung nach definitiv tun. Denn er ist schon ein Segen für den Verein, ja.
Aber hast du das Gefühl, dass er irgendwie wirklich mit der Entscheidung hadert? Oder ist es auch so eine Koketterie, wie sagt man, um neue Personalien dazu zu bekommen? Oder merkt man wirklich bei ihm hier und da ein bisschen wenig Energie? Weil das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also ich glaube nicht, dass er gewisse Dinge in der Öffentlichkeit nur gesagt hat, um irgendwie einen neuen Sportrektor-Kaderplaner einzustellen. Ich glaube, dafür ist das Vertrauensverhältnis zu seinem Präsidenten, zu uns, zu groß, als dass er das über die Öffentlichkeit regelt. Ich glaube schon, dass aber der Punkt Arbeitsbelastung bei ihm zentral war. Ich spüre aber das Feuer immer noch bei ihm und so weiter. Deswegen Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Also das sind jetzt wirklich nur reine Spekulationen von mir. Aber ich habe irgendwo so gefühlt, dass er schon noch Lust hat, weiterzumachen.
Du spürst das Feuer bei ihm und am kommenden Wochenende auch wieder ganz viel Feuer. Wenn wir da schon mal drauf schauen, ihr spielt gegen Dynamo Dresden. Das ist natürlich wie gemalt von der Tabellenkonstellation. Jetzt haben die verloren, ihr seid wieder vorne. Was wird das für ein Wochenende? Also wie sehr kribbelt es da jetzt schon, obwohl erst Montag ist?
Ja, also ich glaube wirklich in ganz Südbrandenburg und Nordostsachsen, da brennt die Luft jetzt schon. Das immer vor solchen Spielen, mehr Spitzenspiel geht auch nicht, muss man auch sagen. Dementsprechend, ich freue mich unglaublich drauf, weil ich weiß, wieder ein volles Stadion. Es ist wirklich, ich glaube, es hat 3 Minuten gedauert, da waren alle Tickets verkauft für dieses Spiel in der Lausitz. Das zeigt ja auch, wie viele Tickets man hätte verkaufen können, was das Spiel den Leuten bedeutet. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man erstens sagt, wer hier den besseren Kader hat, wer auf dem Papier auf jeden Fall der Favorit ist und wo der größere Druck liegt. Denn, also, selbst wenn wir verlieren, okay, dann haben wir zwar ein Derby verloren, aber dann geht die Welt in Cottbus definitiv und wir haben zu viel erreicht.
Da war jetzt viel positiv. Vielleicht auch mal, du hast ja 3 Jahre, glaube ich, in Unterhaching gespielt. Schaust du noch auf die Situation dort? Denn da sieht es ja tabellentechnisch jetzt nicht so rosig aus wie bei euch in Cottbus. Wie nimmst du Unterhaching wahr?
Ja, also beobachte sie schon mehr natürlich als auch noch andere Vereine. Weil ja gerade vom Staff her, von der Vereinsleitung und so weiter noch viele Leute sind, die ich auch persönlich kenne und sehr schätze. Deswegen wünsche ich denen auf jeden Fall, dass sie so schnell wie möglich da unten wieder rauskommen. Ich traue denen das auch zu. Ich glaube, dass Markus mit seinen irgendwie 320 Spielen da auch genug Erfahrung hat, zu wissen, was braucht es jetzt, braucht es Verstärkung, braucht es eine, wo muss man wie anpacken. Ich glaube, da sind sie erfahren genug und können das Ruder auf jeden Fall rumreißen. Auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer wird.
Aber also ich schaue auf Haching, sehe 20 Spiele, 2 Siege, nur 14 Punkte, 7 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und du glaubst trotzdem noch, dass sie den Klassenerhalt packen?
Ja, also ich glaube tatsächlich daran. Weil wir wissen alle, in dieser Liga, dann schlägt plötzlich Rotes Essen uns mit 4-0. Und einen Spieltag vorher haben wir aber 60 München mit 5-1 geschlagen. Die schlagen aber wieder Rot-Weiß Essen dann. Also worauf hinaus in dieser Liga, das geht so schnell, da schlägt jeder jeden. Und mit 3 Siegen am Stück, und das traue ich Haching zu, dann ist man auf einmal wieder auf 1-2 Punkte dran am rettenden Ufer. Und deswegen sage ich, sollte man Haching noch nicht abschreiben.
Ja, und das Gute bei euch ist, wenn ihr am kommenden Wochenende Dynamo Dresden schlagt, dann braucht ihr nur noch 3 Punkte bis zum Klassenerhalt.
Genau so ist es, und so zählen wir auch.
Wir freuen uns auf das Spiel und freuen uns oder sind gespannt auf die weitere Saison mit euch und wünschen alles Gute. Liebe Grüße nach Cottbus.
Schöne Grüße.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wahnsinn, wenn man Kraus hört. Dann so auch diesen Akzent, ja, dann, ja. Und die Ahnung vom Fußball. Dann,
und ein geiler Typ.
Und ein geiler Typ. Ja, also das ist einfach, der Name Kraus spricht für Qualität.
Genau.
Aber Tropical Island, da wollte er nicht drauf eingehen anscheinend.
Ja, aber Tropical Island, nicht, dass da einer jetzt was Falsches drunter versteht. Kein Saunaclub oder so, das ist so ein Saunaparadies, Erlebnisbad und alles so.
Das ist
so
es nicht in so einem ehemaligen Zeppelin-Hangar, dieses riesengroße Ding, wo früher Zeppeline gebaut wurden?
Ja, genau.
Das ist das, ne? In Brandenburg.
Ja, genau. Genau. Brandenburg. Ja. Warst und da bist du, du bist dann immer früher wir sind nach Berlin oder nach Dresden geflogen und dann fährst du immer 120 nach Süden oder nach Norden. Wenn du von Berlin kommst, dann kommst du da an Tropical Island praktisch vorbei. Ist auch ein Wirtschaftsfaktor für die Region. Und dann sind wir oft abends nach Cottbus immer noch nach Leipzig gefahren. 240 Kilometer, habe ich mir gedacht, warum das denn? Da konntest du gut feiern, muss man ganz ehrlich sagen.
Die gute alte Zeit.
Auch ein Wirtschaftsparadies, ne? Dann für dich gewesen. Ja, bleiben wir noch mal im Aufstiegskampf. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt Cottbus da auch gesehen in Bielefeld und würde mich jetzt festlegen, an denen geht kein Weg vorbei. Die werden aufsteigen, so wie die gespielt haben. Sensationell. Jetzt haben sie Erik Engelhardt noch mit dabei.
Der, das wird aber langsam eng, denn wir haben ja 2 Aufstiegsplätze schon vergeben. Dresden und Arminia Bielefeld.
Ja gut, einer kann ja über die Relegation noch.
Ah, okay. Also ich bleibe dabei, dass Cottbus über die Relegation geht. Aber das... Und Bielefeld geht direkt hoch, nur jetzt wird es eng, weil Saarbrücken, über also, die wir sprechen
also
müssen.
Also ich sage das nochmal, da kann ich mich auch auf mich selber verlassen. Arminia Bielefeld ist nach vorne zu schwach, um aufzusteigen. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Es, vor allen Dingen die Torausbeute spricht ja auch eine klare Sprache. Ich habe das damals schon gesagt, mir fehlt so diese letzte Idee, wie bespiele ich einen defensiven Gegner. Es fehlt ein Torschütze, der 15 bis 20 Tore garantiert. Und ich glaube, das muss man auch sagen, ich habe mir das Spiel nachher in der Zusammenfassung nochmal angeguckt. Ich glaube, da hat Mitch sich auch verzockt am Wochenende. Also, wenn du ohne echten Stürmer, ich glaube, Wörl hat Mittelstürmer gespielt oder sowas, puh.
Ja, die haben so ein bisschen rotiert, genau. Genau dieser Eindruck hat sich am Samstag bestätigt und das haben sie danach auch selber gesagt, wir sind zu ungefährlich nach vorne. Und dann hat er in der Halbzeit ja den neuen lettischen Nationalspieler gebracht, Uldrikis, über 50 Länderspiele für Lettland gemacht. Riesengroßer Typ, 1,98.
Über 50? Über, ja. Echt?
Ja.
Denn 2004 haben wir 0-0 gegen Lettland bei der EM gespielt.
Und war der da schon dabei? Ich glaube nicht. Und er ist jetzt natürlich so ein klassischer Zielspieler. Das hast du auch gemerkt, dass der dann gesucht wird. Klar braucht er jetzt noch ein paar Wochen, um sich da so reinzufuchsen, aber dann kann der schon, glaube ich, weiterhelfen. Aber er muss sich mal irgendwie entscheiden, welches System jetzt am erfolgsversprechendsten ist oder wie sie am gefährlichsten agieren können. Fakt ist, die schießen zu wenig Tore, um aufzusteigen. Hinten ist es ja gar nicht so schlecht. Da haben sie sich ja jetzt in der Saison gut präsentiert. Aber nach vorne...
Ja, es sind jetzt 31 Punkte, 4 auf den Relegationsrang. Also sie dürfen jetzt auch nicht allzu sehr abreißen lassen. Vor allen Dingen die Heimspiele, das geht natürlich nicht, ne? Also, dass du im Prinzip chancenlos bist zu Hause gegen Energie Cottbus, das passt eigentlich nicht zur Bielefeldschen Selbstverständlichkeit oder sollte nicht dazu passen. 25 Tore, die sie schießen in 20 Spielen, dann dürften sie eigentlich 10 noch weniger bekommen, aber insofern gebe ich ja langsam auch Veggie recht, daran habe ich halt nicht geglaubt, also, oder ich habe das nicht vermutet, dass das so lange so ein Problem wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Prinzip war ja Martinovic in der halben Liga interessant, dass sie da auch dran waren. Die Frage ist, wie viel hat Rot-Weiß Essen eigentlich da bezahlt, dass er zu Rot-Weiß geht, anstatt zum Beispiel mit Bielefeld um den Aufstieg zu spielen. Wenn der Lette einschlägt, dann kann es noch was werden. Ansonsten, glaube ich, müssen wir langsam deutlicher und sehr und viel prominenter über den ersten FC Saarbrücken sprechen.
Ja, ja, das sowieso.
Da hat Rüdiger Ziel ja was ganz Interessantes gesagt, und zwar zu den Aufstiegsambitionen in der dritten Liga generell und zu den Aufstiegsambitionen vom ersten FC Saarbrücken.
Die ersten 8, 9 Mannschaften haben das intern definitiv als Vorgabe, als Ziel. Jeder Eier drum, haben wir die letzten 2 Jahre auch gemacht mit, wir wollen bis irgendwo in April vorne dabei sein. Haben wir jetzt verändert, weil wir überzeugt sind von der Qualität der Mannschaft.
Das ist die Energie, die du brauchst.
Ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht immer gedacht. Wir haben hier auch teilweise schon mal darüber diskutiert. Ich fand es am Anfang auch dieses Konstrukt Rüdiger Ziel. Aber irgendwie imponiert mir das schon, wie der die ganzen Stürme da übersteht. Und was ich gut finde, wenn Trainer auch irgendwann mal ihre eingefahrenen Wege verlassen. Also der weiß ja eigentlich selber, wenn er dieses Jahr nicht aufsteigt, dann war es das, glaube ich, auch. So. Also versteckt er sich jetzt nicht mehr irgendwo und sagt, wir wollen aufsteigen. Das ist doch auch nicht schlimm, wenn man sowas sagt. Ich kann das nicht immer, diese Ängstlichkeit, ja mein Gott, dann wirst du nachher Vierter oder Fünfter, dann bist du jetzt auch kein Versager, aber du hast es wenigstens versucht. Und ich finde, dass der erste FC Saarbrücken mit dem, was sie spielerisch drauf haben, mit der Wucht, die glaube ich dann da auch entwickelt werden kann, sie sind jetzt so knapp 2-3 Mal gescheitert. Warum denn nicht? Ich würde es ihnen noch gönnen und ich finde das dann auch gut, wenn du offensiv nach vorne gehst.
Es zeigt ja auch, wie viel Vertrauen er in seine Mannschaft hat. Saarbrücken ist ja auch ein Verein, der gar nicht reagiert hat in der Winterpause und die Medienlandschaft da im Saarland ist schon speziell, weil du wirklich Tageszeitung und die Bildzeitung auch jeden Tag da am Trainingsplatz hast und die brauchen ja mindestens immer 1-2 Meldungen pro Tag und dann, wenn da nichts kommt, dann gibt es halt Spekulationen, welcher Stürmer kommt und da musst du erstmal gegen ankämpfen. Und das hat es am Wochenende eigentlich perfekt gezeigt. Die Mannschaft hat gut reagiert, 4 Tore geschossen, 4 unterschiedliche Torschützen, hat die Löwen überrollt und das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber 12 Spiele in Folge jetzt ungeschlagen, Saarbrücken, haben die beste Abwehr der Liga. Definitiv sind die im Kommen und ich bin sehr gespannt, wie die jetzt am Samstag spielen, so glaube ich in Sandhausen, wie sie den nächsten Gegner filetieren.
Wobei ich trotzdem, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, es ist ja auch ein bisschen Kohle da durch den DFB-Pokal. Also einen zweiten Stürmer neben Brünker, der dir eine gewisse Anzahl von Toren garantiert.
Ja, aber die Hoffnung lebt ja mit Patrick Schmidt.
Ja, aber der ist ja nun auch verletzt in Historie und alles so. Ich meine, dass dieser Spieler überragend ist in Bestform, das gibt es ja gar keine Frage, aber zündet der jetzt, wenn er zurückkommt? Ich weiß es nicht.
Vergiss mir den Güschmi nicht.
Vielleicht waren die auch an Martinovic dran.
Davon kann man ganz ausgehen. Sicher. Davon kann man ausgehen. Wenn man aber sieht, die Überzeugung, das ist ja auch völlig zu Recht. Also ich muss fast sagen, neben Cottbus eines der besten Korsetts in Liga 3, also der Torhüter beim FCS Menzel, ist einer der besten. Dann haben sie mit Bixel einen der besten Abwehrspieler. Ja, was ist das eigentlich für eine Granate? Dann haben sie Dann haben sie mit, jetzt fällt mir gerade ein, Sontheimer wollte ich sagen, also die zentralen Figuren, Sontheimer vorne, dann Brünker, also das passt so, das wie bei diesem Spiel, wo ja kurzfristig Spieler, unter anderem Güschmi, ausgefallen sind, dass die dann nachrücken und dann super funktionieren, in dem Fall ja dann auch noch Tore schießen, wenn man zum Beispiel an Multhaupt denkt oder Sivea, die haben ja auch teilweise, Multhaupt hat ja auch lange gewartet. Also da sieht man, die kommen dann in eine funktionierende Mannschaft und dann funktioniert das auch alles. Jetzt schießen sie sogar Tore, das war ja sozusagen auch noch so der Kritikpunkt. Daran haben sie offensichtlich gearbeitet, auch wenn der Gegner schwach ist und war. Aber die muss man dann auch erstmal erzielen. Also ich habe den FCS jetzt im Radar. Die Leoner gehen hoch. Und die haben natürlich Angst. Hoffen, dass Elversberg nicht in die Bundesliga aufsteigt. Da haben sie ja gestern dann auch mal kurz durchgeatmet.
Ich weiß gar nicht, ob die Angst haben. Ich bin ja da, wie gesagt, die gucken da hin und sagen auch, die machen ganz gute Arbeit, aber überregional.
Der FCS-Fan? Ja, ja.
Ja. Wir haben noch eine Mannschaft noch gar nicht erwähnt. Dynamo Dresden.
Hast du Angst?
Angst? Nein,
dass die jetzt
nicht
wieder wie,
nein,
in den letzten
nicht
beiden Jahren?
Ich finde es bemerkenswert, dass sie gefühlt jedes Jahr in der dritten Liga den Auftakt versemmeln, jedes Mal zu Hause gegen einen vermeintlichen Underdog. Das ist schon, also das hängt ja alles nicht zusammen, aber gefühlt reden die sich das auch alle, und mit die meine ich jetzt gar nicht die Mannschaft und Thomas Stamm, sondern das Umfeld, wer auch immer mit dazugehört, redet man sich das immer auch so selber ein, so, ah, wenn das jetzt wieder so passiert wie letztes Jahr und so.
Das ist die Angst vor der selbsterfüllenden Prophezeiung.
Genau, also irgendwie, man bekommt es ja nur von außen mit, aber es ist ständig irgendwie Thema und Stamm muss immer dagegen ankämpfen, nee, ist bei uns kein Thema, das ist eine neue Mannschaft, wir denken nicht so, aber trotzdem legt sich das wie so ein kleiner Teppich über die Leistung, wobei die Leistung war nicht schlecht, deswegen, Viktoria hat es auch super gemacht, aber trotzdem ist es schon so ein kleines Muster, was man erkennt, Dresden hat Probleme ins Jahr zu starten und hat direkt wieder Druck.
Und ich habe jetzt aber gerade gedacht, als Drittliga-Romantiker, der du ja bist, wir müssen über Viktoria Köln sprechen, weil Dresden, klar, das Thema reden wir immer, kann ich auch verstehen, große Mannschaft, aber wir reden hier nicht über Viktoria Köln, wie wir eigentlich über sie reden müssten, die sind Vierter.
So ja? Viele Hüte kann man gar nicht
genau
ziehen.
Genau, wie viele Rotkäppchen hast du schon an deinen Nachbar Olaf Janssen verteilt, der gesagt hat, er hört auf, stellt euch mal vor, die steigen auf und Olaf so, ja Moment, also aufhören im Sinne von, ich mach doch weiter, also das ist ja Wahnsinn, wir haben von dem Aderlass gesprochen, von den finanziellen Möglichkeiten, die ja wirklich deutlich eingestampft wurden, ja, von dem, was sich im Staff verändert hat. Die spielen eine sensationelle Saison. Bei denen ist do or die. Die haben, glaube ich, 2 Remis, ansonsten gewinnen die oder die verlieren. Die schaffen es. Und guck mal, wie der Janssen gejubelt hat, ne, in Dresden. Hebt da seinen Co., der ihn ersetzen wird, hoch. Da funktioniert alles.
Dem wird es, glaube ich, aber auch schon schwindelig.
Dem wird schon schwindelig, genau. El Mala, ich habe jetzt schon Angst, dass der zum FC muss, wo die Talente regelmäßig kaputt gemacht werden. Also das ist wirklich grandios.
Ja, El Mala war wirklich gestern sensationell. Der hat mit Hendrik Marx auf seiner linken Seite Katz und Maus gespielt. Ja. Das hat mich total beeindruckt. Also beziehungsweise ich war erschrocken darüber, wie schwach Hendrik Marx den verteidigt hat.
Komisch, der war doch eigentlich früher in Mannheim ein richtig guter Mann, ne?
Also, der braucht, glaube ich, was Zeit.
Also man könnte Analyseszenen zusammenschneiden. Aus den ersten 20 Minuten 15 Angriffe über die linke Seite, El Mala immer vorbei und statt in die Mitte zu passen, da war er ein bisschen eigensinnig, immer aufs Tor geschossen. Okay, gut, 2 davon waren drin, einmal per Vorlage, einmal per eigenen Abschluss. Deswegen, also sensationell.
Also
wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler in der dritten Liga noch sehen dürfen.
Neuer Name von El Mala ist El Gala.
Oh, gut, den schreibe ich mir auf für Freitag. Oh.
Aber ich muss eins noch feststellen, was mir wirklich bei der Viktoria dieses Jahr imponiert. Unabhängig von allen Unkerufen am Anfang. Du kannst ja auch mal gut in die Saison kommen mit 3-4 Siegen und hast dann eine Startrampe, dass du dann nicht mehr groß in Gefahr. Aber wir haben ja schon gedacht, oh, dann hatten sie ja, glaube ich, mal, nachdem sie lange vom Start gezehrt haben, sind sie ja dann irgendwann so ein bisschen runtergerutscht. Da haben sie, glaube ich, mal 3 oder 4 Spiele nicht gewonnen. Und jetzt setzen sie aber wieder eine neue Serie an und gewinnen auch in Dresden. Also das ist wirklich sowas von...
Ja, vor allem haben sie Brian Henning verloren. Ne?
Das ja. Ich sage, eigentlich spricht doch alles. Du Spaß muss sparen. Alle sagen, du wirst unten mitspielen. Dann hast du einen guten Start, dann wird es aber ein bisschen weniger. Du verlierst Spieler, der Trainer geht und sowas. Und die spielen einfach immer weiter. Also das ist schon wirklich...
Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben gesagt, also ich habe es auf jeden Fall gesagt, die steigen ab. Also wie dämlich.
Wir haben alle gesagt, die steigen ab.
Da sieht man mal, was wir für eine, weil man das einfach von außen dann gedacht hat. Das kann nicht funktionieren. Und die haben sich gedacht, weißt du was, den Straßburgers dieser Welt, das zeigen wir denen. Und da hat sich irgendwas, das ist wie so ein gallisches Dorf.
Es ist der Beweis dafür, dass so Atmosphäre doch sehr, sehr wichtig ist in einem Verein. Dass also wirklich sich alle wohlfühlen, dass der Trainer das alles wunderbar jongliert. Also für mich ist Olaf Janssen wieder mal der Trainer des Jahres, weil der scheint einfach alles richtig zu machen. Ja, er kann mit jungen Spielern, also ich will ihn jetzt auch nicht überhöhen, aber...
Nein, aber Tobi, es ist... Am Ende des Tages, wenn du alles runterbrichst, ist Fußball einfach nicht erklärbar. Olaf Janssen war ja auch Cheftrainer in Essen und in Dresden und das ist ja, hat ja auch nicht so richtig überragend funktioniert. Und jetzt könntest du nämlich auch andersrum sagen, bei der Viktoria, wo du jetzt auch keine, von draußen ist ja keine Mannschaft, die da irgendwo hinkommt und hat Angst vor der Atmosphäre am Höhenberg. Das ist alles nett da und sowas. Sowas kann dich ja auch mal irgendwann runterziehen, wenn es gar keine großen Reibungspunkte gibt. Aber Franz Wunderlich zum Beispiel, der hat einen guten Blick für Leute, der ist, glaube auch gut vernetzt in der Szene, da werden auch Spieler mal hin verliehen und sowas. Also ich kann das irgendwie, dieses ganze Gemisch, ich kann das gar nicht verstehen, dass die so gut spielen, aber jetzt ist das irgendwie, man hat das Gefühl, dass die sind so im Flow drin, denen musst du auch alles zutrauen.
Diese Mannschaft lebt, das siehst du, Güler spielt jetzt von Beginn an, trifft, das ist jetzt natürlich kein Thema mehr, wir haben früher nur gesagt, er kommt als Einwechselspieler, trifft, er trifft auch als Startelfspieler. Lobinger geht auf die Bank, kommt rein und trifft auch. Das sagt doch alles. Oder Favre hätte gesagt, das meint alles. Ja, die Viktoria ist dabei, hat 32 Punkte auf der Habenseite, hat überhaupt gar keinen Druck und spielt jetzt am Freitagabend im Tipico-Topspiel gegen den Waldhof, der richtig aufpassen muss. Wir dürfen vor Ort sein auf der Schelsig. Und wenn die das gewinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist da aber alles drin.
Wahnsinn.
Und danach die Woche spielt die Viktoria übrigens zu Hause gegen die Münchner Löwen. Das wollte ich jetzt nur sagen, um eine Überleitung zu finden zu dem Thema, worüber wir jetzt eben noch sprechen wollen. Über 1860 München. Die haben verloren in Saarbrücken mit 0-4 am Wochenende. Von den letzten 5 Ligaspielen haben die Löwen 4 verloren. Es gab nur diesen einen Sieg in Essen. Und wir hören jetzt erstmal unseren Kollegen Alex Klich. Der war nämlich bei dem Spiel gegen Saarbrücken dabei. Und fasst doch mal zusammen, wie das war.
Freunde des Streuselkuchens, ich melde mich von unterm Stadiondach im Ludwigspark. Gerade hat der FCS die Münchner Löwen mit 4-0 vom Platz gefegt. Es war eine verrückte Partie. Die Münchner Löwen, fangen wir mal mit dem Negativen an, absolut am Boden angekommen. Die letzten Spiele 1-11 Tore, 3 Pleiten in Folge. Dazu heute ein Auftritt, der wirklich viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Sie waren mit dem Ball am Fuß total mutlos, haben oft hinten rumgespielt. Du hattest das Gefühl, keiner will den Ball so wirklich haben. Sie waren offensiv wie in den letzten Wochen schon harmlos, deswegen auch heute wieder kein Tor. Natürlich fehlen einige Spieler wie Verlat, wie Kosuki, wie Tunay Dennis. Aber trotz allem, so darfst du dich auf keinen Fall auswärts präsentieren. Das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben für AG Janikis, da bin ich mir sicher. Und ansonsten der FCS, die haben sich vorgenommen, offensiv besser werden, defensiv weiter stabil. Das haben sie umgesetzt. 4-0, Riesenstatement, 4 verschiedene Torschützen. Hat Spaß gemacht, heute hier zu kommentieren. Mit dem FCS müssen wir auf jeden Fall noch rechnen diese Saison.
Ja, wir haben ja über den FCS schon gesprochen. Wir bleiben bei den Löwen und hören jetzt auch erstmal noch, bevor wir dann weitersprechen, Marco Hiller, der nach der Partie das sagte, also der Löwenkeeper.
Also wir hatten gute Testspiele, jeder spielt mutig und jetzt spielen wir hier vor ein paar Zuschauern und auf einmal hat keiner mehr Bock, den Ball zu haben. War mutlos, wir hatten kaum Zug nach vorne, alles ging nach hinten, sobald wir den Ball gewonnen haben, nach hinten gespielt und das ist nicht unser Spiel. Und ja, es ist Alibi, denke ich, was wir heute gespielt haben.
Ja, gut, das ist natürlich klar. Erstmal muss ich sagen, Klich in Saarbrücken, das hat ihm sehr gefallen, hat er mir gesagt, aber er hat keine Lione gegessen, er isst ja nicht so viel Fleisch. Das ist schon mal ein Minuspunkt, ja, finde ich auch grausam.
Da muss man dann auch ganz klar sagen, das muss dann auch vermerkt werden,
das muss sanktioniert werden.
Kündigungsgrund.
Kündigungsgrund.
Und 4,5 Sterne von 5.
Und ansonsten ist das, was Hiller sagt, natürlich Wahnsinn. Ne? Also das ist kein Mut und Alibi, das ist ja nicht irgendwer. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, also Stand jetzt, wie viel Uhr haben wir jetzt an diesem Montagmorgen um
10:10 Uhr?
Genau, in den nächsten Minuten und Stunden wird Janikis entlassen und die Gazetten schreiben es jetzt auch immer mehr unter Berufung der SZ, glaube ich, dass...
Uli Keller beruft sich auf Uli Kellner.
Dass sich Patrick Glöckner das antut und der nächste Löwendompteur wird und übrigens dann einen knackigen Start hat, zu Hause gegen Stuttgart 2. Wenn du das verkackst, tabellarisch gesehen, die haben ja, glaube ich, das Hinspiel sogar 3-1 oder sowas verloren. Ne?
So, genau, dieses Wahnsinnstor von Notdurft oder so.
Notnagel.
Notdurft, ist auch geil. Es war mit Absicht.
Es ist nicht zum Tor des Jahres Jahres auch nominiert.
Genau, ist zum Tor des Jahres nominiert. Ja. Dann rauben die übrigens an einem Punkt ran, an den Löwen. Ich muss euch mal die Frage stellen. Wen überrascht das, was die Löwen da in Saarbrücken angeboten haben? Und warum hat Yannickis dann jetzt noch diese Vorbereitung und dieses eine einzige Spiel bekommen? Warum sagt man dann nicht, weil es war ja sowieso schon im Prinzip klar, also das hat man ja schon ewig gehört bei den Löwen, dass Yannickis 1-12. Warum gibt man ihm eine Vorbereitung und nur dieses eine Spiel und lässt ihn dann? Das ist doch Gaga, oder? Man hätte doch dem neuen Trainer Möglichkeiten geben können, in diesen 4 Wochen was aufzubauen. Also ich verstehe es nicht.
Tja, also es gibt ja so ein paar Clubs in Deutschland, über die kann man reden und man kommt immer wieder an denselben Punkt. Also ich weiß bald nicht mehr, was man dazu einfach noch sagen soll. Ne? Wir können uns auch immer wiederholen. So ein geiler Club, so eine großartige Fanszene, so eine Tradition. Auch so ein Stadion, das aber mittlerweile ja auch fast ein Glaubenskrieg ist, müssen wir woanders hin und so. Man hört ja, um diesen ganzen Verein gibt es ja immer wieder dieselben Themen. Und ich würde eigentlich sagen, als Spieler sitzt du in der Kabine und es stört dich nicht, ob da irgendeiner quatscht, ziehen wir um oder nicht, oder Streit zwischen Ismanik und Reisinger. Aber du hast ja als Spieler mittlerweile auch ein Alibi, weil alle sagen, ja gut, wenn das hier nichts geht, wie soll das denn überhaupt hier funktionieren? Dann ist die Mannschaft auch, man hätte denen noch zutrauen können, dass sie das Spiel 4-0 in Saarbrücken gewinnen. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, aber wenn man mal auf die Bilanz von Yannickis guckt, der eigentlich für einen gepflegten Fußball steht, wenn der nicht so eine Siegesserie geholt hätte hier kurz vorm Oktoberfest, wäre das eh was schon Geschichte gewesen. Und ich glaube dann immer, man guckt auf die Tabelle als Löwenfan und denkt so, okay, also nach oben gibt es dieses Jahr schon wieder nichts. Ne, aber es geht gar nicht nach oben. Das ist auch übrigens Abstiegskampf, ne, wo die gerade stehen.
Ja, pur.
Ja, klar. Das ist ja klar. Und mit der Frage, die Strassi aufgeworfen hat, warum man das mit der Winterpause, ich meine, ich bin ja auch nicht bei allen Spielen der Löwen dabei, wenn Klöckner kommt, der steht eigentlich immer für einen spielerischen Ansatz. Ob das muss dann zum Kader passen und zur Tabellensituation? Eieieiei.
Also Yannickis Durchschnitt als Löwentrainer 1,3 Punkte, 17 gewonnen, 18 verloren, also gar keine Weiterentwicklung. Das, was man ja einfach gesehen hat, der hat keinen Spieler besser gemacht und hat es nicht geschafft, Konstanz da reinzubringen. Das sind die Fakten. Die Fakten sind aber auch, dass die Spieler auch gefragt sind. Dazu kommt, das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, die Sorgen, die man sich machen muss, ob der Verletzten oder auch der Schlüsselspieler rund um Verlat, die halt lange fehlen. Wo ist da eine Nachverpflichtung? Wo ist da das, was man auf dem Transfermarkt? Ich meine, Martinovic stand ja im Prinzip schon da. Geschäftsstelle ist jetzt nicht Abwehr, sondern Stürmer. Aber das wäre ja auch nochmal ein Zeichen gewesen. So, wir haben verstanden. Warum hat man das nicht geschafft? Also haben die bei den Löwen kapiert, dass es eventuell sein könnte, dass sie in diese Saison absteigen? Weil wenn das der Trend der letzten Wochen und vor dem Winter ist, für mich ganz klar, dass die Löwen runtergehen. Weil Osnabrück wird kommen, Hannover gewinnt, Stuttgart 2 macht ja auch einen guten Eindruck, Rot-Weiß Essen wird ja auch vermutlich irgendwann mal kommen, ja, und dann wirst du runtergezogen. Und wenn du das dann anbietest, diese konstante Inkonstanz, dann bist du am Ende unterm Strich und dann gute Nacht.
Das ist ja das Spannende am Fußball und diese Dynamik zu erkennen, wann reagiere ich, vertrauen wir noch jemanden, warum reagieren wir nicht vor dem Winter? Es ist ja von so vielen Faktoren abhängig, auch glaube ich bei den Löwen, auch was das Finanzielle angeht, dann reden ja mehr Leute mit, du kannst ja nicht einfach jemanden entlassen, vielleicht hast du auch noch keinen in der Hinterhand und so weiter, da stecken wir ja gar nicht drin. Ich finde es erstmal gut, dass sie Yannickis so lange vertraut haben, weil er ja schon anfangs erstmal bewiesen hat, er kann diese Mannschaft stabilisieren. Dann gab es eine Negativserie, er hat sie dann gerettet. Am Anfang der Saison gab es wieder eine Negativserie, er hat sie wieder konstant reingebracht. Aber jetzt gab es seit Mitte November wieder so eine Delle mit dem Aus im Landespokal. Das haben wir noch gar nicht thematisiert, dass die ja gegen Haching zu Hause rausgeflogen sind. Das sind halt alles so Faktoren, da musst du halt irgendwann reagieren. Und wir wissen ja auch, damals in Bielefeld, als Jakobsen dieses 50-Meter-Tor geschossen hat, hätte der das nicht gemacht, wäre Yannickis auch schon weg gewesen. So, und trotzdem finde ich es gut, dass man erstmal ihm vertraut hat, weil wir das ja auch immer irgendwie einfordern. Ne? Warum holen wir jemanden? Wir müssen dem so ein bisschen Zeit geben. Ich weiß, das ist natürlich immer schwer im Fußball.
Ja, aber nur wenn man eine klare Idee erkennt, finde ich. Ne?
Genau, und da sind wir mittlerweile auch an einem Punkt, dass man die nicht mehr Also aktuell, er hat sicherlich eine klare Idee gehabt, Jannikis, aber die erkennt man einfach nicht mehr. Und man muss jetzt auch mal, ja, ich muss ja so sagen, aber dazu gehören natürlich auch Spieler, du hast es ja gerade angesprochen.
Ja klar, die sind alle in der Pflicht.
Und du kannst jetzt, er kann natürlich sagen, ja, Verlat war nicht dabei, Schiffer und wie sie nicht alle heißen, verletzungsbedingt, aber da stand ja eine Elf auf dem Platz, die ja Drittliga erfahren ist ohne Ende, die müssen sich ja auch mal in die eigene Nase fassen. Also die größte Ohrfeige ist ja, dass diese Mannschaft es nicht hinbekommt, irgendwie konkurrenzfähig zu sein in der dritten Liga aktuell. Das ist ja, also die müssen sich ja selber mal aufräumen in der Kabine auch.
Und vor allen Dingen, also ich hab's doch auch, wenn ich das höre, dann wissen es auch die Spieler, dass Jannikis im Prinzip nur noch geduldet war. Also deswegen verstehe ich das ja umso weniger, warum man dann noch ihn die Wintervorbereitung machen lässt und dann noch dieses Spiel, obwohl man ihn sowieso seit Wochen, ich sag's jetzt mal salopp, einfach gar nicht mehr will. Also man hat angefragt zum Beispiel Olaf Janssen, ob er die Löwen übernimmt. Er hat gesagt, er macht ja auf jeden Fall bis Ende der Saison weiter bei Viktoria Köln. Das, was ich gehört habe. Und jetzt auf einmal ist es Patrick Glöckner. Bei Dotschef hatte man auch angefragt. Es ging also eigentlich nur darum, wer macht's denn jetzt? Und dann kann ich mir schon vorstellen, gibt es bei den Löwen auch andere im Jugendbereich oder sowas, die dann die Überbrückungszeit gemacht hätten. Es ist ja auch in der Beziehung, hältst du ja nicht einfach dran fest, obwohl du nicht mehr verliebt bist, sondern du hältst dran fest, wenn du das Gefühl hast, du kannst den Bock nochmal umstoßen, würde ich sagen. Ja, ansonsten ist es sehr ungesund.
Nee, vielleicht geht es ja auch um finanzielle Dinge in so einer Ehe, ne?
Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, der Abstieg wieder in die Regionalliga, der wäre deutlich teurer als das, was man jetzt vielleicht in den Wochen verpasst hat, denn der neue Trainer braucht ja auch Zeit.
Aber die Frage ist, ich glaube, wir haben 8 Trainerwechsel. Man kann natürlich jetzt sagen, die Vereine werden immer ungeduldiger. Irgendjemand in der Bundesliga hat früher mal gesagt, naja, wenn alle am Ende der Saison, wenn wir abrechnen, werden auf jeden Fall mindestens 4 Mannschaften ihr Saisonziel nicht erreicht haben, weil die sind nämlich dann abgestiegen. Ne? Und du kannst ja auch immer sagen, was ist realistisch mit dem, was wir finanziell einsetzen. Übrigens Martinovic, außer in Hannover, Dortmund und Stuttgart, nur noch in Ferl anscheinend nicht auf der Liste gewesen. 16 Mannschaften wollten Martinovic. Und am Ende musst du natürlich auch mal darüber sprechen, wie ist denn die Qualität der Trainer? Klar, Jannikis, der kam von außerhalb, aber wir reden ja auch immer wieder über dieselben Trainer, die da aufspringen. Der eine geht da raus, dann kommt er da wieder rein. Also so richtig langfristig, dass ich sage, ich hab das Gefühl, da ist jemand, der drückt jetzt seiner Mannschaft eine DNA auf, wie das Frank Schmidt in Heidenheim machen konnte. Das sehe ich schon bei der Verpflichtung nicht. Und dass dann nachher die Geduld nicht mehr da ist, wenn du drohst, deine Ziele aus den Augen zu verlieren, ist irgendwie auch nachvollziehbar.
Aber eine Sache muss man sagen, bei Glöckner, der kennt die Liga auf jeden Fall. Ja, also Jannikis, klar, war irgendwann mal. Und Jakobacci kam auch nicht von, also kennt die dritte Liga auch nicht. Jetzt ist es zumindest mal einer, der weiß, was da auf einen zukommt. Das heißt nicht, dass Jannikis das nicht wusste. Aber ihr wisst, was ich meine. Glöckner hatte eine super Zeit beim Waldhof. In Rostock war, glaube ich, scheiße. Und seitdem hat er bewusst auch mal sich rausgenommen. Viele Angebote auch nicht angenommen. Man hat ihn immer mal wieder gesehen und mit ihm gesprochen. Er wirkt total fit, vorbereitet. Ich glaube, auf jede Situation, der weiß auch ganz genau, erstens, bei den Löwen stehst du so im Fokus. Zweitens, nach der Rostock-Zeit muss der nächste Schuss jetzt auch sitzen.
Ja, und er ist auch schon lang genug jetzt raus.
Er ist jetzt,
ne,
lang genug raus. Wenn es stimmt, dass er auch nur sozusagen als Feuerwehrmann erstmal kommt, Klassenerhalt, um dann weiterzuarbeiten, sieht man ja auch, dass er eigentlich ja auch davon überzeugt ist, das mit dieser Mannschaft zu schaffen, so wie wir das auch sagen, aber es wird schwer und du musst eigentlich mit einem Sieg gegen Stuttgart zu Hause, wo sie ja Probleme haben im Grünwalder, musst du starten, weil sonst wird es richtig heiß.
Und dann wird es doch Dortchef.
Genau, dann übernimmt doch Dortchef 1,5 Jahre, komm scheiß drauf.
Ja, und sollten all diese Informationen nicht stimmen, denn sie sind ja noch nicht offiziell, dann löscht die Folge und hört einfach die Weihnachtsgala nochmal. So, ich hätte noch was mitgebracht für euch.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche ist was, wo ihr da draußen mitmachen könnt. Das kennt ihr. Ihr könnt uns eine Frage rund um die dritte Liga schicken oder rund um den Fußball an unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Wir müssen an dieser Stelle immer wieder erwähnen, wir haben bisher alles beantworten können.
Ja, wir sind umgeschlagen.
Also selbst bei Fragen, wo wir nicht alles wussten, das meiste wussten wir dann schon. Mhm. Auch letzte Woche würde ich sagen, eher bestanden als nicht bestanden.
Ja.
Und ich bin mir sicher, heute haben wir Veggie wieder mit dabei. Da kann sowieso gar nichts passieren. Die Frage der Woche. Hier kommt sie.
Ja, moin, hier ist der Michael aus Stralsund. Ich habe auch eine Frage an euch. Und zwar, Steffen Baumgart ist ja aktuell wieder Trainer in der Bundesliga bei Union. Er war auch schon Co-Trainer bei Hansa Rostock, was viele vielleicht vergessen zu Beginn seiner Trainerkarriere. Unter welchen Trainer war Steffen Baumgart Co-Trainer bei Hansa Rostock? Liebe Grüße und weiterhin.
Also das wusste ich gar nicht, dass er Co-Trainer war bei Hansa Rostock. Wann hat er aufgehört?
Klassische Wissenslücke, ey.
Mit Boah. Fußball.
Ja, ja, mit Fußball.
Also.
Als Trainer.
Ey, Moment, als Spieler. Pass, ganz kurz. Ich habe letztens noch gelesen, er war bei Union Berlin als Spieler, glaube ich, zwischen 2002 und 2004.
Genau.
Er ist 72 geboren. Also er ist jetzt wird 52, 53, sagen wir mal, hat so gespielt bis Mitte 30. Dann müssen wir jetzt einfach mal so...
Also ich weiß, in Paderborn war er Cheftrainer 2017.
17, ja, aber 18, davor war er aber Jahre. Davor war er bei...
ich glaube, 2005 hat er so aufgehört.
Genau.
Der war ja noch irgendwo in Schöneiche und so weiter und so fort, wie das heißt. Dann ist er vielleicht danach...
Der hat seine Trainerkarriere begonnen bei Oberspree Köpenick, irgendwo in der Bezirksliga oder sowas.
Also wir vielleicht so zwischen 2007 und 2014 in Rostock?
Boah. Ja, die Frage ist...
War der unter Peter Vollmann Co-Trainer?
Ja, aber die Frage ist ja jetzt tatsächlich, die wir uns stellen müssen. Der hat ja bei den Bezirksligisten dann angefangen als Cheftrainer. Mhm. War der vorher Co-Trainer oder ist der dann irgendwie nach dem Bezirksligisten nochmal zum Hospital? Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gerade jetzt völlig leer, weil ich den gar nicht als Co-Trainer bei Hansa Rostock auf der Agenda hatte.
Ich auch nicht.
So, und jetzt müssen wir mal überlegen, wer war denn überhaupt in der Zeit an Trainern da, die wir jetzt...
Das sind, glaube ich, eine Menge.
Also nach Paderborn, wann hat er in Paderborn angefangen?
2017, 2018.
Und da war er doch, vorher war er doch bei einem Regionalligisten in der Regionalliga Nordost. War das nicht
Berliner AK?
Berliner AK, da? Genau, ich glaube ja. Okay.
Deswegen habe ich es ja so eingegrenzt, so zwischen 2007 bis 2014, 2013, irgendwie sowas. Das hilft mir aber auch nicht
knappe
weiter.
Knappe 6, 7 Jahre, knapp bei Messner Zeitraum.
Ja, ich weiß, Peter Vollmann ist aufgestiegen mit Hansa in die zweite Liga.
Aber wann denn?
Das war, glaube ich, so 2012 oder so, 2011, 2012.
Aber ich glaube, das hätte man gewusst, oder dass Baumgart da Co-Trainer... Das war, kennt ihr noch den Trainer Juri Schlünz? Kennt ihr den noch?
Ja, ja. Sag mir was. War der Cheftrainer?
Ja, aber ich glaube, das war in der Bundesliga mal kurz. Der war ja NLZ-Leiter, hat dann Juri Schlünz, das gehört so zur Bundesliga-Classics.
Boah, wer hat denn da noch aber trainiert, ich glaub, das
ist aber war nicht Frank,
Carsten Baumann war später.
War
ne?
nicht Frank Pagelsdorf auch nochmal? Der war doch nochmal, die sind doch nochmal in die zweite Liga mit dem aufgestiegen, oder?
Hat er unter Pagelsdorf damals gespielt? Ja klar, der war ja Spieler unter Pagelsdorf. Also ich wäre auch direkt bei Pagelsdorf gewesen.
Ja, aber boah, ist das nicht, wir müssen ja mal gucken mit der, also wir haben gesagt 2017, der war vorher 2 Jahre bei diesem Regionalligisten, wo ich mir noch nicht mehr sicher bin. Also da muss es ja so gewesen sein, ist der nicht auch irgendwo nochmal in Magdeburg rumgesprungen?
Ein Jahr, ne, als Spieler.
Ja, und war der nicht im Trainerstaff auch nochmal?
Boah. Ich kann nichts dazu beitragen.
Wir wissen es nicht, wir tippen jetzt.
Nee, warte mal, lass uns nochmal ein bisschen bitte durchgehen.
Ja, aber was machst du?
Nee, ich habe nur mal geguckt, wie der Verein hieß, wo der war in Berlin. Also pass auf, welche Hansa-Trainer kriegen wir nochmal jetzt hin? In der Zeit zwischen 2010 und 2015.
Ja, Peter Vollmann.
Einmal. Hast du noch einen Namen?
Nee. 2010 und 2015.
Pagelsdorf, weiß ich nicht, war der, oder ist das
der
zu
ist,
spät?
Der ist, glaube ich, schon viel zu lang, also viel länger raus.
War nicht Jari Littmann nochmal Trainer?
Nee, der war als Spieler da. Aber wie ist denn nochmal der eine? Der war doch einer, der auch mal in Münster war. War der
Ach
nicht?
So.
Marc Fascher.
Ja, genau. Marc Fascher, stimmt.
Marc Fascher. Der war auch irgendwie in der Zeit irgendwann da, oder?
Ah, ich habe noch einen hier. Brandt.
Christian Brandt.
Mhm.
Gut, wir müssen
Was
uns
war
jetzt.
Dotschef da Trainer.
Dotschef war vor Hertel Trainer.
Okay, dann ist auch zu spät. Ich habe keine Ahnung. Pagelsdorf.
Pagelsdorf wäre zu einfach.
Nee, Pagelsdorf ist zu einfach. Das hätte
Lass
ich auch,
uns mal auf Marc Fascher gehen.
Das hätte man im Kopf, dass der mit Pagelsdorf zusammen da gesessen hätte, auf der Bank. Da saß immer Timo Lange. Der war rechter Außenverteidiger, auch eine Legende in Rostock.
Marc Fascher, das wusste ich gar
nicht. Komm, wir gehen auf Marc Fascher einfach.
Bei Vollmann kann ich... Sollen wir mal machen?
Ja, Vollmann, das hätten wir gewusst. Das hätte er uns erzählt.
Ja, ja.
Große Spannung. Wir wissen es nicht. Hier kommt die Antwort.
Tatsächlich gibt es 2 Antworten. Und zwar zum einen unter der Trainerlegende Marc Fascher und unter der Trainerlegende Wolfgang Wolf.
Was wie Wolfgang Wolf? Der war Trainer im Rostock.
Ja. Marc Fascher, geil.
Sensationell, sag ich da nur.
Wir müssen Marc Fascher anrufen.
Wo ist
Marc Fascher?
Was macht der mittlerweile?
Der hat doch in Emden nochmal trainiert oder sowas, ne? Kann das nicht sein?
Also der war irgendwann in der Zeit, wir machen das jetzt 7 Jahre, glaube ich, dritte Liga, da war der auch nochmal irgendwo Trainer. Da habe ich
Münster.
Den auf jeden Fall gesehen. In Münster war das dann, ne? Mhm. Marc Fascher. Ja, Fascher Mittwoch.
Aber auch richtig beantwortet dann dadurch, ne?
Auf jeden Fall.
Natürlich.
Ja, klar. Aber bestanden. Es geht immer nur
eine Frage stellen. Seit wann war Wolfgang Wolf Trainer in Rostock? Ich kenne den in Nürnberg, ich kenne den in Wolfsburg.
Lok Leipzig.
Ja, aber das ist ja...
Das muss ich jetzt mal gucken. Wolfgang Wolf, wann war denn der Trainer in Rostock? Das ist ja Wahnsinn.
Dann machen wir den Faktencheck. Machen wir live den Faktencheck oder reichen das nächste Woche nach? Nein, denn wir müssen so langsam hier in den Sonnenuntergang reiten. Ja. Wir haben nämlich jetzt hier nach der Folgenaufnahme noch was anderes vor und werden für euch noch eine Sonderfolge...
Hansa Rostock 2011, 2012.
Werden eine Sonderfolge produzieren für euch. Die gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt. Da sprechen wir mit dem Geschäftsführer vom DFB für
die Abteilung
für Spielbetriebe, Manuel Hartmann. Da geht es um sehr viele interessante Themen, die so ein bisschen weggehen vom aktuellen. Das aber in einer Sonderfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Das hier war Folge 62. Am Wochenende geht es weiter mit Drittliga-Fußball. Wollen wir noch schnell sagen, wie es weitergeht?
Die Leute interessiert das.
Ja, Freitagabend, Viktoria gegen den Waldhof, Thomas Wagner, Steven Ruprecht, Yannick Bakic und meine Wenigkeit.
Das wird sensationell. Und wir haben als Gast schon Marco Höger eingeladen.
Boah,
der ehemalige toll. Waldhof-Buwe.
Und der Kapitän der U21 des 1. FC Köln. Am Samstag mache ich dann noch für Sky Nürnberg-Schalke. Auch schön, ne?
Gut, gut.
Du, wo bist du, Reggie?
Ich bin mit dir und dann bin ich auf der Streif in Kitzbühel. Ich bin nachnominiert. Für Romet Baumann fahre ich für den DSV.
Aber mit Helm bitte.
Und wo bist du, Tobi?
Ich bin nirgendwo, aber ich werde natürlich das Spitzenspiel Cottbus gegen Dresden schauen am Samstag. Sicherlich der Höhepunkt des kommenden Drittliga-Wochenendes. Und nächste Woche? Dann Folge 63 dieses wunderbaren Podcasts an dieser Stelle.
Mit Marc Fascher.
Liebe Grüße HDGDL und bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Liken und teilen.
Schön.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Wer meint jetzt?